Und genau, der hat mich dann quasi eigentlich in diesen Beruf gezwungen, genötigt, könnte man fast sagen. Ich bereue es jetzt nicht, aber...
Willkommen zu einer neuen Folge von Speer, Sascha und Pierre, äußerst redselig. Heute ist mit Falk ein Gast bei uns, der in der deutschsprachigen Liedermacherszene längst seinen ganz eigenen Ton gefunden hat. Wir sprechen mit ihm über seinen Weg auf die Bühne, über Authentizität, über Humor mit Haltung und darüber, warum Formate wie Falk und Freunde so besonders sind. Es geht um Musik, Begegnungen, Publikum, Podcasten und um die Frage, was gute Liedermacherei heute eigentlich ausmacht. Schön, dass ihr dabei seid. Hier ist unsere Folge mit Falk.
Hi Sascha.
Hallo Pierre.
Wir haben heute was Besonderes hier am Start.
Ja, das ist richtig.
Und zwar ein Gast.
Auch das ist richtig.
Willst du auch sagen, welchen?
Falk, den Liedermacher Falk.
Hallo, grüß euch.
Schön, dass das funktioniert hat und schön, dass wir uns hier sprechen. Gerade für uns nochmal schön, weil es ja auch am 19.03. sehen wir dich in dem Projekt Falk und Freunde mal nochmal live. Da freuen wir uns schon drauf. Es wird dann unser drittes Mal in Wolfenbüttel.
Ach wirklich, ihr wart schon auch die anderen Male schon dabei. Das ist ja schick.
Wir waren auch die anderen Male dabei.
Gut, gut, das freut mich.
Ja, wir haben dich das erste Mal gesehen am 15.03.2024, als du mit Miss Ellie, Simon und Jan und El Mago Masin da warst. Mhm. Und am 7.02.2025 konnten wir dich nochmal genießen mit Michael Krebs, Fee Badenius und Marie Dio.
Jo, also ihr wart, man könnte sagen, eigentlich tatsächlich seit Anbeginn der Zeit immer dabei.
Zumindest seitdem du in Wolfenbüttel bist,
ja. In Wolfenbüttel, ja.
Ja, ich muss dazu sagen, dass Sascha und ich große Fans von Simon und Jan sind.
Aha, okay, ja.
Und wir deswegen beim ersten Mal da waren und
ja,
jetzt insgesamt schon 6-mal da gewesen sind bei Simon und Jan.
Die kann man sich auch jedes Mal gut wieder angucken, tatsächlich.
Ja, wobei ich Pierre tatsächlich in die Liedermacher-Szene so ein bisschen reingedrückt habe, weil ich war schon immer Fan von einigen Liedermachern, also zum Beispiel die Monsters, wo ja auch der Flotte Totte kommt am 19.03. Von dir habe ich tatsächlich vorher auch schon was gehört, bevor ich da war. Das war ganz praktisch und ich baue sie auch immer gerne. Ich mache noch so ein Webradio nebenbei, baue da immer gerne ganze Teile ein mit Liedermacher-Abteilen, weil ich gerade dieses moderne Liedermacher sehr schön finde. Und ja. Was am besten an diesem ganzen Prozedere immer ist, ist, finde ich, dass man nicht enttäuscht wird, weil man vom Tonträger zu live kaum einen Unterschied hört.
Das ist ja irgendwie wahr. Ne? Ich finde das auch ganz spannend, tatsächlich, was Tonträger betrifft, dass häufig die Leute auch eigentlich lieber quasi Live-Mitschnitte hören als großproduzierte Cello und keine Ahnung, Piano überspuren, obwohl ich das natürlich dann spannend finde, wenn ich mal ein Studioalbum mache. Aber eigentlich wollen die Leute am liebsten so hören, wie ich es auch auf der Bühne spiele. So. Ganz dankbar und faul ist natürlich.
Nach meiner Recherche hast du nach 12 Jahren angefangen, Gitarre zu spielen und auch schon deutsche Texte geschrieben. Wann hast du denn gemerkt, dass du daraus so eine professionelle Laufbahn als Liedermacher machen kannst?
Also erstmal finde ich spannend, woher du die Info hast. Ich weiß gar nicht, wo das steht, aber ja, interessant. Könnte stimmen, aber ich müsste jetzt so, also 12, 13 wird es wahrscheinlich sein. Da habe ich, glaube ich, angefangen. Ich habe, dass das mal ein Beruf werden würde, bis 2013, 14 nicht ansatzweise in Erwägung gezogen. Also nicht mal im Entferntesten. Ich habe so zu Hause für mich das eigentlich gemacht und vielleicht mal Familie und die engsten Freunde damit belästigt. Ansonsten aber mich nicht auf Bühnen gestellt oder so. Das kam dann halt anders, weil ich, Götz Wiedmann ist ja auch ein Liedermacher, den ihr vielleicht dann sicherlich kennt, habe ich tatsächlich gehört, deshalb habe ich auch damals angefangen, Gitarre überhaupt zu lernen, weil ich das auch machen wollte. Und dem habe ich, ich weiß es nicht mehr, 2012 oder 13, mein allererstes Album geschickt, weil ich einfach mal das aufnehmen wollte, was ich so in all den Jahren geschrieben hatte, so eine Art Best-of aus 14 Jahren, und da musste man schon viel suchen, denn ich habe zwar viel geschrieben, aber das meiste davon singe ich heute nicht mehr, sagen wir es mal so. aber das gehört ja auch dazu. Und genau, der hat mich dann quasi eigentlich in diesen Beruf gezwungen, genötigt, könnte man fast sagen. Ich bereue es jetzt nicht, aber...
Ja, dankenswerterweise.
Auch gut, dass du das so siehst, das ist schön.
Und im Prinzip ja auch vom Meister der Liedermacher-Szene dann.
Ja, kann man so sagen. Wie gesagt, wer hat das für Godfather of Liedermaching?
Genau, also du hast ja tatsächlich auch Geschichte und Philosophie studiert. Inwiefern bringt das den Blick auf Themen wie Zeitgeist, Moral oder gesellschaftliche Tabus? Also inwiefern ist das da mit drin?
Ja, also ich singe ja, also ich meine, das ist, ich glaube, das ist bei allen Geisteswissenschaften ja so ein bisschen die Grundidee, dass die einem nicht schadet unbedingt, wenn man sich da in der Analyse mit auseinandersetzt, sowohl im sprachlichen als natürlich auch im eigenen geistigen Aufbau. Aber meine Sachen, mein Humor ist jetzt, glaube ich, eher unabhängig zwangsläufig davon. Klingt jetzt schön, wenn ich sagen könnte, ja, ich bin erst durch mein Philosophiestudium bin ich da zum wahren Denker geworden, aber das ist ein bisschen konstruiert. Dennoch habe ich da auf jeden Fall Dinge mitgenommen, die mich geprägt haben. Das ist ja eigentlich, glaube ich, alles das, was, wenn man jetzt das Wort Künstler benutzen will, aber bei jedem Künstler auf seine Art gilt. Es prägt ihn das, was er erfährt, was er macht, was sein Umfeld ist, womit er sich beschäftigt. Also bin ich auch froh, dass ich das gemacht habe. Also das auf jeden Fall.
Ja, soweit hat es bei mir nicht gereicht.
Naja gut, aber das ist ja tatsächlich, da könnten wir jetzt schon drüber reden, inwieweit es eigentlich korrekt ist, wer was studieren darf und wer nicht. Also
ja gut, das ist, wir könnten über das ganze Schulsystem reden, aber dann sprengen wir den Rahmen.
Ah, da wäre jetzt aber auch unerwartet gewesen, aber warum nicht?
Wo sollte es denn eigentlich hingehen mit deinem Philosophie- und Geschichtsstudium? Wolltest du eher so ins Lehramt gehen oder wolltest du der nächste Philosoph von Deutschland, Richard David Precht, werden?
Jetzt reizt's. Also nee, tatsächlich war es, also wie so viele, wusste ich auch, als ich meine Masterarbeit, also das war dann in dem Fall bei mir so, ich war gerade an der Masterarbeit, das war dann auch nur noch im Bereich Geschichtswissenschaften, ich habe also nur im Bachelor auch Philosophie studiert. Dann nachher habe ich in Berlin halt nur noch Geschichtswissenschaften studiert. Und das hat mich sehr, sehr interessiert. Mein Schwerpunkt war Nationalsozialismus, also auch da, ich singe jetzt wenig über den Nationalsozialismus, ist ein undankbares Thema für lustige Witze. Oder selten passt es gut. Es gibt ja durchaus mal Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen. Ich wollte promovieren, wir alle, die noch nicht so recht wissen, was sie jetzt eigentlich nächstes machen. Erstmal, und ich hatte überlegt, also beim Zeitgeschichtlichen Institut in Berlin oder beim Deutschen Historischen Museum in die Stiftungsarbeit und so weiter zu gehen. Lehre wollte ich gar nicht machen. Ich bin super ungeduldig. Ich glaube, ich wäre ein ganz schrecklicher Lehrer. Ich würde alle immer anschreien. Also hoffentlich nicht, aber ich bin, ja, so Geduld ist nicht meine Stärke. Und das machen dann besser Leute, die da, naja, besser mit umgehen, sagen wir es mal so.
Naja, also eigentlich machst du ja nichts anderes, ne? Also du stehst ja jetzt auf der Bühne und gibst da dein Wissen zum Besten, sage ich jetzt mal, ähnlich als wenn du es im Hörsaal machen würdest in der Uni, oder?
Vielleicht wäre das tatsächlich, also wenn dann Uni, genau, also wenn dann Uni, das hätte ich mir schon vorstellen können. Aber so Schule, also mit unter 18-Jährigen spreche ich nicht, wollte ich gerade sagen, aber das stimmt natürlich nicht. Ja. Nein, Quatsch, das klingt, als hätte ich einen Hass, das ist natürlich nicht der Fall, also das wäre tragisch.
Sag mal, Falk, wie kommst du denn eigentlich auf deine Texte? Sind das Erfahrungsberichte von dir selbst oder von anderen? Sind das Alltagsbeobachtungen? Oder ist es, oh, wie soll ich sagen, eine göttliche Eingebung?
Ja, wenn du mich so fragst, nehme ich das Letzte. Das klingt gut.
Weil wenn ich dann so Songs von dir höre wie Eigenurintherapie oder im Biomarkt, Filmarm mit Konstanze oder Ich reg mich nicht auf, sind das alles Erfahrungen, die du selber machst?
Also ich glaube, alles, was ich schreibe, holt man sich die Inspiration tatsächlich aus dem Alltag raus. Natürlich überspitzt man. Wäre ziemlich tragisch, wenn das alles genau so passiert wäre. Ich weiß nicht, dann wäre ich auch ein ganz schön unangenehmer Charakter, muss man sagen. Aber bin ich ja vielleicht auch, aber ich hoffe manchmal nicht. Also ich sag mal so, was ich jetzt, also natürlich explizit sind mir jetzt, ich reg mir nicht mehr auf, Sachen nicht unbedingt passiert, wobei jeder die erste Szene zum Beispiel mit dem Klempner und so weiter in irgendeiner Form, glaube ich, ganz gut nachvollziehen kann. Es ist jetzt nicht so weit hergeholt. Was man früher wahrscheinlich mit einem Büchlein und einem Stift gemacht hätte, macht man natürlich heute mit dem Handy. Aber ich schreibe permanent Dinge mir auf. Kleine Sätze, kleine Beobachtungen, was weiß ich was. Und irgendwann, wenn ich dann mal die Zeit habe, setze ich mich hin und schaue mir das alles an und gucke, was daraus vielleicht zu machen ist. So entsteht es eigentlich. Und es gibt halt, ja, skurrile Situationen, haben wir ja, glaube ich, eigentlich alle. Die Frage ist dann, was man daraus macht. Also, weil als Beispiel, ich habe das Lied beim Biomarkt, wo ich, das ist tatsächlich, weil ich wohne in Berlin-Prenzlauer Berg und ich kaufe natürlich auch selber mal im Biomarkt ein und da habe ich aber halt wirklich so Gespräche belauscht, ne, oder mitbekommen, nicht belauscht, war nicht deshalb da und ich habe so gedacht, meine Güte, das wird aber hier ernst genommen, ja, also ne, das hat es schon das Thema hergeben und da vielleicht ist das dann der schäbige Humor und das Geschichtswissenschaftsstudium dann doch, was dann die Pointe war. Ich habe nicht laut gerufen, wir brauchen einen Einmarschbefehl in echt. Aber gedacht habe ich's.
Ja, aber hast du denn jetzt auch Sandwich-Toast gekauft im Biomarkt?
Ich habe auf jeden Fall das allererste Mal, wollte ich auch welches mitnehmen. Also, und ansonsten habe ich schöne, liebe Freunde, die sehr, sehr viel im Biomarkt einkaufen, genauso sind. Und deswegen, ich habe das immer, ich sage das gerade manchmal auf der Bühne, weil es irgendwie wahr ist. Ich hole mir die Inspiration natürlich auch, was ich so beobachte bei Freunden und so weiter und so fort. Aber ich war halt irgendwann auch so schlau, die Namen dann zu ändern. Weil das, ne, sonst...
Naja, da hast du ja quasi meine nächste Frage auch schon beantwortet. Sind denn in deinen Texten, sind das reale Personen, also auch namentlich, oder sind das alles dann Freunde von dir? Und falls sie das sind, drehen sie nur noch mit dir?
Würden sie natürlich nicht. Es ist ganz lustig, es ist wirklich manchmal so, dass mich jemand inspiriert hat, dann, ich ändere natürlich den Namen irgendwie, ich fände es auch komisch, wenn nicht. Und dann hören die das und sagen, ah, oh, witzig, was ein Idiot und so. Man denkt, ach ja, lustig, eigentlich bist du gemeint. Aber naja, das mit der Selbstwahrnehmung ist halt so eine Sache. Ne? Geht mir selbst wahrscheinlich auch nicht besser, aber ja.
Ich glaube tatsächlich, dass sich viele Leute gar nicht wirklich richtig kennen und dann oft auch über Dinge lachen, die sie selbst betreffen. Ich bin aber eher von der Sorte, der es laut aussprechen würde. Also Pierre und ich waren mal Arbeitskollegen tatsächlich und saßen in einem Büro. Und ich bin leider jemand, der auch gerne sarkastische und böse Sprüche sagt. So musste sich Pierre eines Morgens mal anhören. Pierre, einer von uns beiden ist klüger als du.
Ja, das geht ja noch. Also ich glaube, so im Büro, also das weiß ich auch noch aus meiner Studiumszeit, ich habe auch immer so eine Art von Humor gehabt, einfach privat. Meine Familie hat so einen Humor, das war einfach so. Wir haben uns alle dumme Sprüche gedrückt. Mir wurde schon mit 6 dumme Sprüche gedrückt, so ungefähr. Ja? Also das kann man ja auf eine liebevolle Art machen. Aber damit habe ich natürlich in meinem Studium oder so und auch in der Schule natürlich oder auch in bestimmten Kreisen, in denen ich mich bewegte, das ist ja nicht mein eigener Freundeskreis gewesen, bin ich oft auch als, was ist das Unmöglichste, was macht man dann nicht oder so. Also so, ne, Humor ist halt, ja, Humor ist eben auch ein Minenfeld manchmal.
Ja, wobei du dann auch durch dein Erscheinungsbild immer überrascht, weil man denkt, das erste Mal, wenn man dich auf der Bühne so sieht und dich noch gar nicht kannte, denkt man, ja, oh, das sieht aber aus wie ein wirklich netter, sympathischer Typ und dann kommt immer die Pointe.
Ja, da kann ich ja gar nichts für, aber klar, ich könnte mich, ich denke manchmal auch, ich weiß gar nicht, wie es wäre, wenn ich so jetzt komplett gesichtstätowiert mit Schlagringen an den Händen und Irokesen auftreten würde, ob das auch funktionieren würde. Ich weiß es nicht. Wobei manche Nummern wären dann vielleicht noch viel besser. Ich weiß nicht, keine Ahnung.
Ja, das wird mal ein Versuch wert. Wie findest du denn so diese Balance zwischen Sarkasmus, den Tabubruch, den du ja auch machst, und trotzdem der Empathie, die da in den Songs oft noch mit drin ist?
Ich fand halt immer, dass sich das überhaupt nicht ausschließt. Also das ist ja auch so, wie ich ja auch Balladen habe, die überhaupt keine sarkastische Pointe haben oder eben, ne? Klar, also mein Fokus liegt schon auf dem Humoristischen, weil mir das tatsächlich auch einfach wirklich viel Spaß macht und ich das schön finde. Aber das andere ist mir halt auch wichtig. Kann ich darüber streiten, ob man noch mehr davon machen müsste oder nicht. Aber ich meine halt immer, man kann, also kein Mensch, man ist ja nicht als Mensch komplett, wenn man sich immer nur scheckig lacht. Also das ist so komplex ist ja, also ich traue dem Menschen mehr Komplexität zu, sagen wir es mal so, als dass man kann traurig sein und dumme Witze machen. Das widerspricht sich ja in gar keiner Form. Also.
Nee, das kann ich bestätigen. Also ich war durchaus auch viele Jahre depressiv und trotzdem wurde ich immer als witzig und so. Und ich hatte auch witzige Momente.
Es ist ja auch oft eine Abwehr, also gerade dann, ne? Es ist ja oft auch so eine, kann man zumindest drüber streiten oder sprechen, ob nicht oft jemand, der gerade auch vielleicht verletzlicher ist, auch dazu neigt, mit einem fieseren Witz darauf zu reagieren. Ja. Ist mir zumindest oft aufgefallen bei Menschen, mit denen ich zu tun habe.
Ich glaube oft auch ich habe es früher gerne auch als vorzeitige Abwehr benutzt. Also ich habe den Angriff schon gestartet im Sarkasmus, damit ich gar keinen kriege. Dann wurde ich schon mal als böse wahrgenommen.
Und als, das ist halt die Frage. Ich glaube halt, also ich muss immer das so ein bisschen schützen, das ist ja die Frage. Es gibt ja noch einen Unterschied zwischen sarkastisch und zynisch.
Ja.
So, den finde ich irgendwie wichtig. Und wo genau die Grenze zwischen ironisch und sarkastisch bin, kann man jetzt auch ewig drüber streiten. Was ist zu viel? Für manche ist halt der eine Witz schon viel zu viel. Und bei anderen fängt es erst viel später an. Ja, also das ist. Aber ich glaube, zynisch ist dann schon das, was man vielleicht vermeiden sollte, grundsätzlich für einen selbst im Leben, denke ich oft. Weil wenn es dann der einzige Selbstzweck noch Menschenfeindlichkeit ist und so, dann ist es auch ein bisschen schade vielleicht. Es klingt mir dann nur noch nach Wut und nicht mehr nach Humor.
Ja, vor allen Dingen ist dann auch irgendwann der Lerneffekt weg. Also ich finde, mit Sarkasmus und Ironie hat man ja irgendwie noch so diesen Fingerzeig, und wenn man nur noch zynisch wäre, dann ist dieser Fingerzeig so ein bisschen weg. Dann verbessert man nichts mehr oder zeigt nirgendwo mehr drauf.
Ja, genau, das stimmt auch.
Welcher deiner Songs ist denn, sofern du das sagen kannst, dein persönlicher Favorit?
Kann ich, glaube ich, nicht sagen. Also es gibt Lieder, wo ich weiß, denen habe ich irgendwie viel zu verdanken. Also die waren zur rechten Zeit gerade da. Und ich spiele die auch nach wie vor gern. Ich habe das nicht dieses, oh, den muss ich ja jetzt immer spielen. Also ich meine, wenn es alle so wären und man nie was ändern könnte, das wäre vielleicht schade. Aber wenn man halt weiß ich nicht, 24, 25, 26 Lieder am Abend spielt, dann ist es auch irgendwie cool, dass man Leuten eine Freude damit machen kann, dass sie diesen einen Song wieder hören wollen oder so. Klar hat man manchmal mehr Bock auf was anderes oder so. Das ist, glaube ich, auch normal. Aber ich habe jetzt nicht den einen Song. Es ist schon so, dass mir bestimmte meiner Balladen, auch lange nicht alle, aber bestimmte natürlich näher sind und mir dann irgendwie auch was bedeuten, als das jetzt so ein total blöder Eigenurintherapie-Lied ist. Aber das Eigenurintherapie-Lied macht irrsinnig viel Spaß. Also,
ja, das glaube ich, ja.
Deswegen kann ich keine abschließende Antwort zu geben. Ich glaube manchmal so, nur das eine würde mir auch zu wenig sein, aber es wäre mir auch zu blöde, 90% traurige, bewegende Balladen zu singen und dann zwischendurch bei den einen oder anderen Witz zu erzählen. Da sehe ich mich noch weniger.
Irgendwo die beiden manchmal, Seiten.
Ja, und manchmal wirkt, glaube ich, bei mir eine Ballade auch etwas wirkmächtiger, weil es eben nicht 17 Stück gibt, die quasi das Gleiche immer wieder erzählen. Also so fühle ich das. Ob das richtig ist, ist eine andere Frage.
Bei dir ist es ja im Prinzip in deinem Liedermaching in einem. Ich hatte es mal mit Sven Benzmann, mit dem habe ich mal privat gesprochen auf einer Veranstaltung. Und Sven Benzmann hat ja im Prinzip einmal sein eigenes, sag jetzt mal, Comedy-Programm. Und dann ist er ja noch mit der Band High Spencer unterwegs. Und da war es auch so, dass er gesagt hat, weil ich gesagt habe, bei High Spencer bist du ja auch eher melancholisch und sehr empathisch unterwegs und da witzig. Und da war es auch so, dass er gesagt hat, das sind meine beiden Seiten und die kann ich da gut verarbeiten.
Das ist ja in dem Fall auch noch cool, dass es quasi sogar so eine Aufteilung auf zwei verschiedene Formate. Ich glaube, er macht dann auch in seinem Solo-Programm fast nur Humor, ne?
Ja.
Genau. Ja, er war auch schon mal bei Falk und Freunde zu Gast tatsächlich. Ganz lieber Mensch auch, ich finde.
Ja. Also ich hatte mal nach dem Konzert mit ihm gesprochen, er war wirklich sehr, sehr freundlich und war ein wirklich schöner Moment. Und ich habe es persönlich immer so, dass ich die Musik von dir und auch von anderen immer sehr mag, weil sie mich in all meinen Zeiten begleiten können. Also ich habe jetzt nicht, wo ich sage, ich will nur was Lustiges hören, sondern ich finde auch mal was, wo ich mich wiedererkenne, viel mehr. Und das mag ich immer sehr gern.
Das ist schön, das ist total schön. Ja, im besten Fall, so habe ich früher, also meine Lieblingskünstler, ist das exakt das Gleiche, was du sagst. Also mein Lieblingskünstler ist jetzt beispielsweise Reinhard Grebe und genau das war das immer, das Ding. Ja, also ich fand den zum Sterben witzig und ich konnte quasi weinen, wenn ich ihn gehört habe bei anderen Sachen. Das ist ja toll. Bei ihm ist es ja sicherlich aber noch mal doller, weil er es auch noch irgendwie hinkriegt, dass teilweise das im gleichen Lied passiert. das muss man dann auch erstmal, oder das Lied für Leute unterschiedlich ist. Aber genau, also ich mag das auch immer. Das ist vielleicht, ich möchte, das ist ein schwieriger Begriff, den man vielleicht nicht so überproportional benutzen sollte, aber authentisch ist das, was Liedermacher meines Erachtens, und da würde ich jetzt ihn auch mit reinnehmen, eigentlich meistens tun. Es kommt schon von einem selbst.
Das macht es auch so schön und so toll. Also ich habe das bei eigentlich fast allen Liedermachern, wo ich hingehe, auch immer so, dass es eher wirklich so ist, als wäre ich irgendwie bei einem Abend mit Freunden unterwegs und auch auf der Bühne sind, also in Häkchen, Freunde, man kennt sich ja natürlich nicht, aber dieses Gefühl kommt irgendwie rüber. Mhm.
Ja, super, schön.
Und das finde ich immer ganz nett, deswegen gefällt mir das Projekt Falk und Freunde auch so gut, weil man da auch wen Neues kennenlernt. Zum Beispiel kannte ich damals Marie Dio überhaupt nicht.
Mhm, ja.
Und Elmargo Masin auch nicht.
Es ist ja tatsächlich der Kreis, Also es ist ja nicht so eine richtige Szene. Deswegen, ich habe das ja damals, also es gibt viele, die man als Liedermacher bezeichnen kann. Manche sagen, oder was ist Singer-Songwriter, was ist Liedermacher, bla bla bla. Ich würde das mal breiter fassen. Aber es sind gar nicht so unendlich viele, aber es gibt schon so einige, die so handgemachte deutschsprachige Musik mit eigenen Texten machen. Das ist es ja im Prinzip. Und das alles so aus der Persönlichkeit entstanden. So würde ich das mal grob definieren.
Was mir dann auch so gut gefällt, ist, dass man ein so wunderbar gemischtes Publikum hat, also auch auf dem Alter.
Mhm. Ja, voll, total. Also schön. Das hat sich auch erst so ergeben, muss man sagen. Wenn einen noch keiner kennt, ist eh etwas anderes. Natürlich, der Anfang ist ja immer hart. Aber da freue ich mich bei meinen Solo-Konzerten noch immer extrem drüber. Das ist wirklich von, weiß ich nicht, 20 bis 70 alles dabei, so ungefähr.
Genau.
Von ein paar Altersgruppen mehr, von ein paar weniger vielleicht. Es liegt dann auch manchmal dran, wo man spielt. In Städten ist es meistens jünger als am Land. Das ist, glaube ich, einfach so ein Automatismus, den man aus anderen Gründen auch erklären kann.
Ja, also das ist auch immer etwas, was ich tatsächlich sehr genieße. Und trotzdem kommen ja auch alle gut miteinander aus. Also es ist ja nicht so, ja, wie ein Kollege von meinem Vater das früher mal hatte, der noch mit, sag mal, 50 in die Disco gegangen ist.
Ja.
Und sich dann von einem Gast anhören durfte, von einer jungen Dame, was machst du denn hier, kommst du zum Sterben her?
Das hört man natürlich gerne, ja.
Das hat ihn hart getroffen, aber ja, es ist irgendwie richtig schön witzig.
Ja. Ja, das ist, also ich bin schon als junger Mensch zum Glück nicht gerne in Clubs gegangen, deswegen für mich, da kann mir nichts passieren.
Das ging mir ähnlich, ich war mal der Fahrer.
Also. Ah, nee, das nicht, ich habe schon gesoffen, aber nicht getanzt.
Ich weiß noch, dass ich einmal im Zivildienst unbedingt mit wollte und dann auch die Hausmeister abgelöst habe. Wir hatten immer im Prinzip so Gastarbeiter, sage ich jetzt mal, aus den Ostblockländern, die dann für die Sommerferien da war, so Work and Travel. Und die waren immer von den Hausmeistern betreut, die haben sie immer in den Club gefahren und wieder zurück. Und das wollte ich auch unbedingt mal machen und ich habe gesagt, da mache ich mit. Ich will jetzt mal und habe mich dann durchgesetzt und hatte einen sehr schönen Abend, denn ich war derjenige, der den ganzen Abend auf die Handtaschen aufgepasst hat.
Okay. Auch schön.
Und gedacht habe, ja super. Und dabei noch jemanden hatte, der sehr angetrunken war und mich für Elton hielt und mich nicht mehr in Ruhe gelassen hat.
Für wen? Für was hielt er dich?
Für Elton, also für...
Ach, interessant, okay.
Er hatte schon einige Bar auf dem Kessel und er hat mich wirklich nicht mehr in Ruhe gelassen, wo ich gesagt habe, das muss ich jetzt aber auch nicht haben.
Ja, Betrunkene. Auf einem gewissen Grad. Manchmal vielleicht etwas anstrengend.
Du hast letztes Jahr den Kleinkunstpreis gewonnen. Erst nochmal herzlichen Glückwunsch dafür.
Dankeschön.
Haben solche Preise für dich denn eine große Bedeutung, oder?
Also, der auf jeden Fall. Der auf jeden Fall. Also erstmal ist es immer schön, wenn man einen Preis kriegt. Das ist per se jetzt nichts Schlechtes. Es gibt halt so, am Anfang macht man dann so Kabarettwettbewerbe oder als Liedermacher mit dem, was ich mache, passt man halt auch mal zu so Comedy-Kabarett-Sachen durchaus rein. Das ist eigentlich alles so ein bisschen gemischt. Also erstmal habe ich mich über jeden Preis auf jeden Fall gefreut, den ich bekommen habe. Es ist nur so, dass ich oft denke, man bei so Wettbewerben, dass eigentlich da Sachen verglichen werden, die man eigentlich gar nicht vergleichen kann. Also man kann sich sagen, wer ist besser? Keine Ahnung, Reinhard Grebe oder... Dann nehme ich jetzt, weil er aus der Musikebene kommt, oder irgendein Clown, ja, oder ein Puppenspieler, oder ein reiner Stand-up-Comedian oder so. Das sind einfach verschiedene Herangehensweisen. Und man kann natürlich individuell selbst was lustiger oder besser finden, aber so wirklich eine Bewertung davon, wer der bessere Künstler ist, sollte man, glaube ich, eigentlich gar nicht unbedingt machen. Aber die Leute lieben es. Deswegen ist es okay. Und da freue ich mich natürlich, dass ich welche bekommen habe. Über den Deutschen Kleinkunstpreis habe ich halt nicht mit gerechnet, und da ist auch kein Wettbewerb oder ähnliches. Ich bin in der Kategorie Musik. Ja. Was ich auch schön finde, dass in der Kategorie eben ich den Preis bekommen habe. Das war super. Also ich habe vielleicht manchmal heimlich gedacht, naja, wenn es irgendeinen Preis gibt, den ich in meinem Leben einmal gewinnen wollen würde, dann der, vielleicht klappt es ja so in 10 Jahren oder so, keine Ahnung. Und dann kriegt man da einen Anruf. Ich lag gerade, glaube ich, mit Fieber auf der Couch. Dachte ich noch kurz, ob es wirklich gerade passiert ist, dass man den Preis bekommt. Das war toll. Also da bin ich, man muss ja nicht immer gleich stolz oder übertrieben stolz mit sowas sein. Ich habe jetzt auch nicht mir ein T-Shirt gekauft. Vor Ihnen steht ein Mensch, der den Deutschen Kleinkunstpreis bekommen hat. Aber man darf ja auch mal das einfach vielleicht als Anerkennung für die vielen, vielen Jahre, die man auch echt viel Scheiße gefressen hat. Denn der Beruf ist ja nicht dass man da anfängt und alle sagen, ah, super, auf dich haben wir gerade noch gewartet. Wir kommen jetzt alle, du wirst ein tolles Leben haben. Sondern man muss sich auch viel durchboxen und es ist viel Arbeit. Es ist wie viele selbstständige Berufe auch. Eben nicht eine 40-Stunden-Woche, wenn man es ernst nimmt, sondern weitaus mehr. Und da kann man doch einfach dann vielleicht auch, ist es erlaubt, wenn man sagt, das ist eine tolle Anerkennung.
Also wir waren ja tatsächlich schon mehrmals bei Falk und Freunde, beziehungsweise in Wolfenbüttel heißt es, glaube ich, Falk lädt ein. Uns gefällt das ja immer sehr und wir haben da immer Spaß. Und wie entscheidest du denn, welche Künstler du einlädst?
Es ist mir tatsächlich wichtig, dass ich die alle persönlich mag. Also nicht nur die, ich mag, muss auch schon das gut finden, was sie machen. Also ich meine, Geschmäcker sind verschieden und man mag mal das eine mehr, das andere weniger. Das ist ja auch nicht schlimm. Ist auch nicht die Erwartungshaltung, dass jeder, der da kommt, alles, was ich mache, gut finden muss. Aber mir ist tatsächlich wichtig, nicht nur, dass ich die qualitativ gut finde, sondern auch, dass es menschlich passt. Also deswegen mache ich nie, also ich habe auch ein paar Bewerbungen natürlich dafür bekommen, aber das kommt, ist für mich gar nicht so in die Frage. Ich muss die Leute schon persönlich kennen. Das kann man jetzt dämlich finden, weil es nicht nötig wäre. Aber wenn ich sowas zweimal im Jahr mache und das ist nicht, um Geld zu verdienen, dann soll das vor allen Dingen schön sein und Spaß machen. Und ich glaube, das geht dann im besten Fall auch über ans Publikum, dass das alle so empfinden.
Das finde ich jetzt gerade wieder richtig gut, weil ich finde, das zeigt mir nochmal auch, da sind wir wieder beim Authentisch, was wir vorhin schon mal hatten. Das finde ich richtig gut, finde ich viel besser als anders, weil ich so dann auch weiß, okay, ja, dann passt das auch alles. Und dann ist es auch wirklich eher Falk und Freunde und nicht Falk und irgendwer.
Ja, Falk und Feinde kann man irgendwann machen vielleicht. Ja,
wobei das auch mal ein Format wäre, ne? Also sind
klar, nur Leute, die ich total menschlich abartig finde. Ja,
das wäre super.
Hat das nicht Kurt Krömer gemacht? Kurt Krömer hat das doch lange gemacht.
Also der hatte zumindest auch Gäste, die er nicht, ja stimmt. Ach so, ja,
in seinem Talkformat. Er hat dann wirklich drunter gelitten, fand das richtig scheiße zum Schluss.
Naja, deswegen hat er die letzte Show ja auch abgebrochen dann, ne?
Das müsste dann gut bezahlt sein.
Ja, ich glaube, das war's. Also er ist auf jeden Fall nicht verarmt beim WDR.
Ich denke, er hat sich da, braucht sich da keine Sorgen machen. Nee, ja.
Was war denn bisher die schönste oder kurioseste Begegnung im Rahmen von Falk und Freunde?
Oh, kann ich sagen. Es war eigentlich immer super schön. Es gab nicht einen schlechten Abend, das ist schon mal cool. Was natürlich auch der Sache geschuldet ist, dass man halt sich mag. Und also es kennen sich nicht immer alle untereinander schon, das ist schon so. Aber ich weiß ja dann schon, dass das geht. Also ich habe mir da nie Sorgen gemacht, dass sich da irgendeiner mit dem anderen nicht versteht oder so. Das war also wirklich immer nett. Letzten Sommer, oder was, vorletzten Sommer, ich komme schon nicht mehr mit, da war ich total krank. Das war scheiße in Berlin, weil ich einfach nur auf so Medikamenten das durchgeballert habe. Hat zwar keiner gemerkt, aber nach diesen 4 Stunden war ich dann auch eigentlich quasi im Bett. Das war schade, weil ich die Aftershow-Party durchaus wichtig finde. Aber die fiel dann da mal aus. Nein, das war ehrlich gesagt eigentlich immer ganz schön. Wir haben es einmal in Hamburg probiert, da war es nicht so erfolgreich. Das muss man feststellen. Da haben wir dann auch nur bei einmal belassen. Das ist dann halt so, das ist vielleicht, wird nicht überall gleich. Man weiß auch nicht zwangsläufig, was es ist. Es kennt auch nicht jeder Falk, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also es ist jetzt inzwischen besser geworden, aber da weiß jetzt nicht jeder sofort, ach ja. Ne? Also wenn jetzt, was weiß ich, Kurt Krömer und Freunde, wird instinktiv sofort gekauft. Ganz egal, wen der einlädt.
Ja, wobei es da musikalisch nicht so geil wäre, glaube ich.
Musikalisch ist vielleicht dann nicht der Hauptpunkt, genau. Oder was weiß ich, Bodo Wartke und Freunde, wenn wir in unserer Szene bleiben wollen. Ne, das ist natürlich nochmal ein anderer Name. Aber ist ja egal, es ging ja wie gesagt eben nicht darum. Es muss schon auch funktionieren, denn es ist ja sonst für alle Beteiligten blöd. Also wenn jetzt einfach nur 12 Leute in Wolfenbüttel säßen, es ist nicht so zum Glück, aber wenn das so wäre, dann würde es keinen Sinn machen, das weiterzuführen. Muss man einfach mal... So streng muss man dann schon mit sich selbst sein. Ne? Wenn es aber wie jetzt in so einer Stadt, und da ist es ja so, sogar jetzt, glaube ich, wächst, dann ist es ja irgendwie schön. Also im besten Fall sind doch dann alle Beteiligten glücklich.
Wir sind regelmäßig, also von daher ja.
Schön.
Ich habe auch immer schon regelmäßig geguckt, ab wann ich den Karten kaufen kann.
Ja, ich kann dir gleich schon den Termin für nächstes Jahr heimlich verraten.
Das ist gut.
Ja, hast du denn Künstler oder Künstlerinnen, mit denen sich da eine Freundschaft entwickelt hat oder mit denen du regelmäßig privaten Kontakt hast?
Ja, also ich habe durchaus auch Freunde in der Kunstszene. Es ist natürlich bei uns immer so, wir sind alle ständig permanent auf Tour. Und es ist ja nicht so, dass man ansonsten dann sonst nichts zu tun hätte. Das heißt, es ist einfach auch teilweise schwierig. Aber zu 2-3 Leuten habe ich definitiv, vielleicht auch sogar 3-4 Leute, eine richtige, echte Freundschaft, die auch über den Beruf hinausgeht.
Einer davon ist Miss Ellie?
Einer davon ist Miss Ellie tatsächlich, genau. Okay. Auch wenn alle mal glauben, wir hätten unglaublich heiße Affären. Es ist am Ende einfach nur eine unspektakuläre Freundschaft.
Ah, Mist.
Ja, unspektakulär vielleicht nicht, aber eine Freundschaft.
Nein, nicht unspektakulär. Ja, stimmt.
Genau, und du arbeitest ja auch mit Miss Ellie in deinem Podcast, der Hass aber herzlich heißt.
Ja, noch recht frisch, dieser Podcast.
Naja, im Endeffekt sind wir ja quasi, ja, kann man Konkurrenten sagen, Mitbewerber.
Mitbewerber, okay, besser.
Kollegen.
Ja, wir hatten halt Bock, was zusammen zu machen, grundsätzlich.
Achso, okay.
Und wir haben ja schon mal ein Duett zusammengeschrieben. Das singen wir bestimmt auch in der Woche, denke ich mal, wenn wir schon mal die Gelegenheit haben, das zu singen, weil sonst haben wir ja fast nie die Gelegenheit, das zu singen, außer bei so einem Abend. Weil wir auch einmal zusammen beim Fernsehen waren. Das war ganz cool, dass wir das dann auch einmal da unterbringen konnten. Das ist ein ziemlich dämliches Lied, aber.
Vor 2 Jahren habt ihr das auch schon gesungen.
Genau. Das könnten wir jetzt dann eigentlich. Aber es bietet sich natürlich dann an, das nochmal zu machen.
Vom Titel gut dazu, ne? Mit Ich hasse dich und hasse aber herzlich.
Daher ist schon die Inspiration, genau. Und so Podcast, das war jetzt nicht ursprünglich immer mein Plan, aber ich habe gedacht, ich glaube, das lebt stark davon. Das ist vielleicht sicherlich auch so, wenn man so, man hört schnell, ob die Leute gut zusammen harmonieren, das passt. Und da habe ich halt so gedacht, ja, bei uns beiden wird das halt super. Ne? Da müssen wir uns nicht irgendwie groß anpassen aneinander oder, sondern da können wir so sein, wie wir sind. Und unsere Dynamik ist, glaube ich, auch privat ganz gut. Und das hört man hoffentlich auch. Mhm. Wir lernen noch Podcasts, das heißt, auch wir werden hoffentlich von Folge zu Folge noch ein bisschen besser. Aber das ist ja okay. Also
ja, es ist ja wie bei allem. Wir müssen ja alle lernen, wie es funktioniert. Also genau. Pierre und ich hatten vorher mal einen ganz anderen Podcast vor 2 Jahren. Und ich habe halt auch gesagt, wir machen das wieder. Aber wenn wir es wieder machen, machen wir es anders. Das
ja. Ja, ist auch wie bei allem, wie du schon sagst. Ne? Also kaum jemand ist von Anfang an in allem großartig.
Nee, dann ist er oft noch langweilig.
Ja.
Oder kein guter Lehrer, das ist auch oft so. Jemand, der was perfekt kann, ist meist kein guter Lehrer.
Okay, ja. Also wir werden was Schlechtes an jedem finden, der ansonsten gut ist. Das ist mir ganz wichtig.
Ja, ihr habt ja in dem Podcast die Rubrik den Hass des Tages.
Der kleine Hass des Tages, ja.
Genau, der kleine Hass des Tages. Was war denn heute der kleine Hass des Tages bei dir?
Oh, ich war heute beim Sport. Das hat mir schon wieder gereicht. Also währenddessen zumindest fragte ich mich, was mache ich hier? Könnte auch im Bett liegen oder so, ja. Das war schon wieder schlimm. Was noch? Ja, ich wohne ja in Berlin. Also alleine schon wieder Autofahren. Ich war zugeparkt. Also mir fallen eigentlich täglich, man könnte wirklich der kleine Hass des Tages würde für die ganze Folge reichen eigentlich wahrscheinlich.
Ja, auch eine gute Idee. Könnte man ja nochmal machen.
Und noch einen zweiten Podcast hinterher.
Ja, es ist ja schon wichtig, dass es ja nicht nur ums Hassen geht. Davon haben wir genug. Das ist ja auch so. Aber ich finde halt wirklich wichtig, man muss so Dinge, über die man sich aufregt, man muss das auch mal rauslassen. Also dieses, nein, wir tun immer alle so, als wäre alles super, ist genauso anstrengend, wie wir jammern den ganzen Zeit nur rum. Also beides ist irgendwie, glaube ich, keine gute Grundattitüde oder Grundeinstellung im Leben.
Ja, also bei mir ist es immer so, dass ich tatsächlich den Leuten auch sage, nehme ich nicht so ernst, nur wenn ich mecker, geht es mir auch gut.
Ja, guck mal, ist auch schön. Dann geht es mir fantastisch meistens einmal.
Wie bekommt ihr denn eure Themen aus? Weil also ihr hattet jetzt Weihnachten, Beerdigung und Selbstoptimierung.
Ja.
Bei Selbstoptimierung tun Pia und ich uns übrigens schwer.
Ja, ich auch.
Wir tun uns auch bei der Themenauswahl unserer Podcasts. Wenn wir nicht gerade einen Gast haben, tun wir uns auch da schwer. Meistens beginnt das dann recht kurzfristig, dass wir da.
Also wir haben, ja, verstehe ich. Also wir haben das natürlich vorher uns überlegt, was unser Konzept ist. Das ist, ich finde halt so über nichts reden, was von Belang ist, wäre dann auch nicht interessant. Ne? Also wir brauchen schon ein Thema. Und wir haben gedacht, also Dinge, über die man sich aufregen kann oder wo was bleibt, wo man sagen kann, mein Gott. Oder es gibt an fast allem etwas, worüber man sich aufregen kann, so vielleicht. Und deswegen haben wir erstmal gesammelt und ich sag mal, ein paar Jahre können wir da durchziehen. Da haben wir schon genug Themen. Aber manchmal kommt auch spontan was. Also wir haben jetzt, wir hassen Karneval, ist die nächste Folge. Mhm. Aber ich kann das ja hier mal spoilern. Danach wird das Thema sein. Und da, das hatten wir nicht vorher am Schirm. Wir hassen Toiletten. Ja, weil es gibt so viel, kann man reden über öffentliche Toiletten und solche Sachen. Also das gibt sehr viel her, glaube ich. Wird eine interessante Folge. Aber es geht halt auch darum, das ist ja auch ganz schön, wenn sich Leute dann beteiligen, ne? Und auch schreiben. Und dass man auch guckt, wir hassen Beerdigung, ist natürlich jetzt erstmal, das wäre total uninteressant, wenn wir einfach sagen würden, ja, voll kacke alles. Also da geht es natürlich um mehr.
Also auch, ich hätte noch einen Nachtrag übrigens, ich habe nochmal recherchiert, weil jetzt im letzten Podcast kam ja eine Hörermeldung, der sprach von einem Schnitzelfriedhof und Miss Ellie war so ein bisschen überfordert. Es gibt sogar, ich habe eine Seite gefunden, sprachnudel.de, die haben eine Definition davon. Ich weiß nicht, ob
das ach, tatsächlich, ja.
Doch, bitte. Ein Schnitzelfriedhof ist überschüssiges, hervorstehendes Fett in der Bauchregion.
Ja.
Im Endeffekt das, was du ja auch beschrieben hattest.
Ich hatte das auch so verstanden. Genau. Ich war da noch nicht direkt beim Perversen, aber nein, ja.
Das war ja dann eher sie. Das
stimmt. Im Prinzip sind wir dann schon fast am Ende. Nämlich, okay. Was wünschst du dir denn für die deutsche Liedermacherkultur in den kommenden Jahren?
Also ich finde die deutsche Liedermacherkultur, wenn wir es so nennen wollen, ich stolper ja auch immer noch über den Begriff Liedermacher, weil einfach ganz viele Leute können damit erstmal gar nichts anfangen oder verstehen gänzlich andere Sachen oder falsche Sachen, ob das nur früher die alten politischen Liedermacher waren, ob es Reinhard May ist. Das, ich finde, es ist schon eine irrsinnige Entwicklung geschehen. Es ist nämlich ein, wie ich ja vorhin schon sagte, sehr bunter Strauß. Das kann ich so nicht sagen. Das habe ich immer schon so gehasst, etwas als einen bunten Strauß an etwas zu bezeichnen. Also es ist ein sehr abwechslungsreiches Portfolio an Künstlern in diesem Bereich. Wirklich aus von dadaistisch angehaucht über Hip-Hop angehaucht, über natürlich die ruhigeren Seelen, verschiedensten Arten von Humor. Also ich finde es schon sehr, sehr toll. Deshalb ist ja diese Abende mit Falk und Freunde, wie ich finde, immer großartig. Ja, selbst wenn man nicht alles mag, du kriegst da eine Bandbreite gezeigt. Es wird ja, glaube ich, nicht passieren, dass du sagst, das ist alles scheiße. Oder halt doch. Aber dann ist es also, ich finde, die ist auf einem guten Weg. Ich finde nämlich, dass ist eigentlich jetzt so eine neue Generation und ein bisschen sind wir das auch, wir so zwischen 30 und 50 grob, die das gerade vielleicht auch neu besetzen, den Begriff. Da will ich jetzt keinem mit zu nahe treten, der es vorher besetzt hat, darum geht es auch nicht, es geht ja nicht um Vergleich oder Herabwürdigung oder sonst was, aber ich finde es schon so ein neuer Stil, der zwar unterschiedlich in den Inhalten ist, aber von seinem Gesamtkonzept, glaube ich, vorhanden.
Ja, also dieses Falk und Freunde-Format hat für mich halt immer ein schönes Flair. Es erinnert mich so ein bisschen an die Monsters of Liedermaching, halt nur mit dem Unterschied, dass die ja immer gemeinsam auf die Bühne kommen als Band, aber auch ja aus sowas entstanden sind.
Exakt, genau. Ja, ich finde es genau aber gerade wichtig, dieses auch, ich laber ja auch nicht so viel da, ne? Also ich könnte jetzt immer, man könnte ja noch immer, und jetzt erzählen wir noch ein bisschen und wir machen noch einen Talk oder so. Nee, ich finde genau das wichtig. Die haben jetzt ihre eigenen 25 Minuten und machen das, was sie wollen. Ja? Also danach weiß jeder, was sie auch sonst machen. Und nicht, wir konstruieren oder machen auf Teufel komm raus noch am Ende einen Song, den wir alle zusammen... Ist nicht nötig. Also finde ich. Ich finde cool, zeigt, was ihr macht. Und neue Leute werden euch kennenlernen oder halt begeistert sein, euch mal zu sehen, weil es euch schon kann.
Genau. Gibt es denn sonst noch was, was du selber noch mitteilen möchtest? Oder... möchtest du sagen, wo man dich hören oder sehen kann oder wo man auch deine neue CD erwerben kann?
Also meine neue CD, die tatsächlich erst Ende letzten Jahres erschien, kann man nur bei mir erwerben. Das gibt es nirgendwo im öffentlichen Handel. Ich weiß nicht, ob das so bleiben wird, aber im Augenblick ist es noch so. Man kann sie aber natürlich bei den sympathischen Unternehmen von Spotify und Co. hören, selbstverständlich. Da kann man zwar auch drüber streiten, aber es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ne? Das ist so ein bisschen die Grundaussage von allem. Genau, sonst kann man sie aber bei mir kaufen und immer bei meinen Konzerten. Ich bin da sehr stolz drauf. Es ist ein ziemliches Mammutwerk geworden. Ich glaube, es gibt 2,5 Stunden. Das ist aus 2 Programmen zusammengestellt. Das ist eine Art Best of Live. Auch mit vielen Ansagen.
Aber auch sehr, sehr gut.
Hast du das schon gehört? Ja, schön.
Ich werde sie mir auch wiederholen bei dir. Ja, ich habe schon reingehört und ich werde sie mir natürlich auch wieder unterzeichnet holen.
Ja, das kriegen wir. Ja, und ansonsten bin ich halt super viel auf Tour. Und das macht mir gerade so viel Spaß wie nie zuvor. Das sagt man wahrscheinlich immer, weil es wäre wahrscheinlich marketingtechnisch schlecht zu sagen. Gerade habe ich echt richtig keinen Bock. Aber es stimmt halt wirklich. Es läuft super. Es macht jeder Abend auf seine Art wirklich Spaß. Das ist toll. Das war nicht immer so einfach, muss man so ehrlich mal sein. Und deshalb genieße ich das gerade. Und es ist ja vor allem jetzt das letzte Jahr mit dem aktuellen Konzertprogramm. Also ich spiele noch Konzert, deswegen werden jetzt nicht alle Songs dann nie wieder gespielt oder sowas. Das ist natürlich Quatsch. Aber die Auswahl wird nochmal wieder geändert ab nächstem Jahr. Aber das wird dann erst im Sommer angekündigt.
Ja, wenn wir uns noch was wünschen dürfen, wäre das, dass du...
Ihr dürft euch noch was wünschen. Eventuell, ich weiß noch nicht, ob ich es erfülle.
Dass du dieses Format in Wolfenbüttel fortführst. Weil es wirklich... eine schöne Abwechslung auch ist und gerade hier in der Region, ja, du hast mit Braunschweig noch etwas größere Stadt, wo öfter stattfindet, aber hier in Wolfenbüttel finde ich das, muss ich sagen, gefällt mir dieses Format sehr gut und ich hätte auch nichts dagegen, wenn es auch mal 4 Stunden gehen würde, also mir persönlich würde das gar nichts ausmachen.
Ja, okay. Ich glaube, wir haben auch, glaube ich, 2 Stunden haben nie gereicht bisher, wenn ich mich recht erinnere. Also es ist dann am Ende doch immer alles ein bisschen länger. Aber ja, also schön, freut mich sehr, dass es euch so gut gefällt. Ich habe es ja deshalb mal irgendwie mir überlegt, weil ich das schön fand. Es gibt 1 Million, vielleicht ist das noch ganz interessant, es gibt 1 Million Mix-Shows für verschiedenste Formen von Kunst, aber es gibt sowas fast gar nicht nur mit Musik.
Ja.
Das war so ein bisschen auch meine Idee. Wir haben das immer mal gesagt, so, auch weiß ich nicht, als ich in Berlin mal Suchtpotenzial oder so dabei hatte oder auch andere, da haben wir so gesagt, es ist so witzig und reißt jetzt Spülmaschinen, Suchtpotenzial und ich zum Beispiel. Und das war so, ja, wir werden ja manchmal, wurden früher auch bei Comedy-Formaten gebucht, oder werden. Und da ist man aber immer der einzige Musiker, weil die sagen halt, ja, wir müssen ja den Fokus auf die Comedy setzen und einer darf auch Musik machen. Ne? Und dann war das so cool. Und jetzt haben wir hier einen Abend, da darf gar keiner mitmachen, der keine Musik macht. Und wir sehen uns ja mal alle. So, das ist irgendwie vielleicht auch schon ein schöner Gedanke.
Ja, garantiert. Ich danke dir.
Ja, ja, ich danke euch.
Das war unsere Folge mit Falk. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gern eine Bewertung da, folgt unserem Podcast und erzählt anderen davon. Mehr zu Falk und die passenden Verlinkungen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge und auf unserer Homepage. Wir sind Speer, Sascha und Pierre, äußerst redselig. Bis zur nächsten Folge.